Ihr Lieben, die Woche, in der wir jetzt sind, ist die Karwoche. Eine Woche des Weinens und Trauerns. Die Silbe Kar stammt von einem alten deutschen Wort her, was Trauer und Wehklage bedeutet. Karfreitag ist ebenso wie Karsamstag oder eben die ganze Karwoche eine Woche der Trauer. Es ist die Woche, in der Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Und seinen Weg gehen wir ein wenig nach, und zwar anhand der Passionsgeschichte des Johannesevangeliums. Ich lese immer ein Stück und sage ein bisschen was dazu. Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Jesus trug sein Kreuz. Und so viele, die ihr Kreuz alltäglich tragen, können sich hierin wiederfinden. Jesus tut es ganz offen, für alle sichtbar. Während viele heutzutage ihr Leid eher still tragen. Gelitten wird in Heimen, in Krankenhäusern, in Gefängnissen oder zu Hause. Aber nahezu immer in geschlossenen Räumen und nicht offen sichtbar. Ich weiß nicht, wie gut oder wie schlecht das ist. Ich kann es nachvollziehen, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Aber häufig ist die positive Anteilnahme der Menschen viel größer, als man manchmal denkt, und viele unterschätzen vielleicht auch das ehrliche Mitgefühl der anderen. Jesus trägt sein Kreuz selbst, das ist sein Weg, den er ganz aktiv geht. Sicher, er hat auch keine Wahl, angesichts von Wachen und anderen Leuten, die ihn in ihrer Gewalt haben. Aber all diese Leute hätten keine Macht über Jesus, wenn sie ihnen nicht verliehen worden wäre. Das sagte Jesus kurz vorher sogar dem römischen Statthalter Pilatus. Wenn also Jesus, Gottes Sohn, hier seinen Weg geht, so ist es er, der ihn geht. Niemand könnte ihn dazu zwingen. Jesus ist Herr seiner Schritte. Ich lese wieder weiter. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt, und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibe nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Den Hingerichteten damals einen Zettel beizufügen, war üblich. Manchmal sieht man noch alte Bilder aus der Endzeit des Zweiten Weltkrieges, wo Leute hingerichtet wurden, mit einem Zettel um den Hals gehängt: Ich habe am Sieg gezweifelt oder ich bin ein Verräter. Solche Bilder und Zettel dienten genauso wie die öffentliche Hinrichtung der Abschreckung. Und so war es bei Jesus auch. Er bekam einen Zettel ans Kreuz: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Der Zettel wurde so wichtig, dass er bis heute an fast allen Kreuzesdarstellungen zu sehen ist. Jeder sollte ihn lesen können, deshalb wurde er in drei Sprachen verfasst. Dass Jesus hier einfach als König bezeichnet wurde, ging vielen zu weit, weshalb die Tempelpriester sofort dazwischen gehen und Pilatus sagen: Du kannst doch nicht einfach schreiben, der König der Juden, schreibe wenigstens, dass er und nur er sich als solchen bezeichnete. Wir haben ihn nie so angesehen. Die öffentliche Schande ist den Tempelpriestern zu groß. Aber Pilatus lehnt das ab. Gerade diese Demütigung ist ihm nun auch ganz recht. So hängt dieser Zettel am Kreuz und alle können ihn lesen. Auf Hebräisch für die Einheimischen, auf Griechisch für alle Touristen, Pilger und Geschäftsleute und auf Lateinisch für die Besatzungsmacht Rom. Ich lese wieder weiter. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das aber war ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern drum losen, wem's gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. Das taten die Soldaten. Dem glaubenden Auge, welches den Weg Christi geistlich versteht, erschließt sich manche Geste auf geheimnisvolle Weise. Die Soldaten wussten nicht, was sie da machen. Sie verlosten nur die letzten Sachen von Jesus, der braucht sie ja nicht mehr. Der Nachlass geht an die Vollstrecker. Einen guten Mantel kann man dabei immer gebrauchen, aber um ihn verwenden zu können, muss er auch ganz sein. Und deshalb wird der verlost. Einem glaubenden Menschen erschließt sich jedoch dieses Geschehen als Erfüllung von alten Weissagungen. Sie haben meine Kleider verlost. So klagte im Psalm 22 ein Mensch zu Gott. Und die Verlassenheit von Gott und den Menschen wird hierin am deutlichsten. Man hat Jesus ausgezogen und weiß genau, der braucht seine Kleidung nicht mehr. Die kann jetzt verwertet werden. Jesus kommt nicht wieder runter. Dass Jesus jedoch zusehen muss, wie das geschieht, er lebt ja schließlich noch, ist vielleicht auch ein ganz schwerer Moment der Passion gewesen. Jesus denkt dennoch auch am Kreuz an andere. Ja, sein ganzer Weg war ein Weg für andere, nämlich für uns. Aber das geht auch ins Detail. Jesus weist seinen Lieblingsjünger und seine Mutter zueinander. Sie stehen unter dem Kreuz. Immerhin, sie sind da. Viele andere sind ja nicht da. Und Jesus nutzt diesen Moment, um für beide zu sorgen. Diese beiden sind ab jetzt Mutter und Sohn. Seine Mutter soll nicht allein zurückbleiben, wenn ihr ältester Sohn nicht mehr da ist, und auch der Lieblingsjünger sollte nicht allein bleiben. Der nahm seine neue Verantwortung auch sofort auf sich und nahm Maria bei sich zu Hause auf. Um diesen Jünger, den Jesus liebte, ranken sich übrigens viele Überlegungen, wer das gewesen sein könnte. Er ist in der Tat eine sehr spannende Gestalt. Er kommt im Johannesevangelium nur in den Jerusalem-Passagen vor. Er scheint sich dort auch bestens auszukennen. Er hat Beziehungen, er hat keine Angst und ist an Orten anzutreffen, wo sich die anderen Jünger nicht hingetraut haben. Auch hier ist er unter dem Kreuz von Jesus als einziger Jünger. Und er wird im Johannesevangelium als der Verfasser dieses Evangeliums bezeichnet. Eine ganz interessante Gestalt. Als auch dies getan ist, weiß Jesus, dass es geschafft ist. Sein Kreuzweg ist zu Ende. Ich lese wieder. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig, steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Auch im Durst von Jesus erblickte das glaubende Auge die Erfüllung der Schrift, ohne eine entsprechende Stelle zu nennen. Vielleicht ging es nochmals um Psalm 22, diesmal um den 16. Vers, wo der Durst eines Leidenden beschrieben wird. Und danach verkündigt Jesus es auch, es ist vollbracht. Und dann stirbt er. Nichts geschieht zufällig auf diesem Weg. Es musste so kommen. Es war angekündigt in der Bibel und von Jesus selbst. Er geht seinen Weg, leidend und souverän zugleich. Er, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Das menschgewordene Gotteswort, er geht diesen Weg. Er ist das Brot des Lebens. Er ist das Licht der Welt, er ist der gute Hirte. Und er ist es genau in dieser Weise, leidend und doch mächtig. Nicht von dieser Welt und doch ganz Mensch und ganz bei uns. In seinem Weg liegt unser Leben. Denkt über diesen Weg nach, lasst ihn euch durch den Sinn gehen und seid gewiss, er ist bei euch alle Tage, auch in den Tagen, wo ihr leidet. Vielleicht gerade da. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.